Liebe sucht immer einen Ausdruck. Wer liebt, der will das auch zeigen. Wir alle fragen uns auch manchmal, wie können wir unsere Liebe ausdrücken, wenn ein Freund oder Bekannter Geburtstag hat und wir wollen ihm eine Freude machen? Selbst die Liebe zu Verstorbenen braucht irgendeinen Ausdruck. Egal, ob im Alter verschieden oder durch grausame Gewalt, wie gerade vor 2 Tagen, durch Andenken, durch Solidaritätsbekundungen, durch Rituale wird die Liebe bestätigt, wird Liebe ausgedrückt. Die Menschen, sie suchen eine Form, ihre Liebe zu beweisen, zu zeigen, zu demonstrieren. Oder es fragt sich vielleicht ein Mann, wie kann ich der Geliebten meine Gefühle zeigen? Durch eine große und spektakuläre Show oder doch lieber ein romantisches Lied oder Gedicht? Oder muss es einfach ein teures Geschenk sein? Und so mancher Charmeur hat sich schon in der Form vergriffen und statt einem Kuss eine Backpfeife abgeholt. Es ist nicht immer leicht, den richtigen Ausdruck zu finden, um die Liebe zu zeigen. Die Jünger von Jesus, sie liebten Jesus. Außer Judas, der ihn verraten hat, aus Selbstsucht, liebten die Jünger Jesus als ihren Herrn und als ihren Meister ganz aufrichtig. Er hatte ihr ganzes Leben verändert. Er hat ihnen eine völlig neue Perspektive aufgezeigt. Er holte sie aus einem einfachen Dasein und offenbarte ihnen eine Wahrheit, die all ihre Prioritäten auf den Kopf stellte. 3 Jahre waren sie bei ihm, sind ihm auf jeden Schritt gefolgt, haben ihm zugehört, seine Werke gesehen, haben Hoffnung empfangen. Da waren berüchtigte Sünder wie Zöllner dabei, einfache Fischer, die nicht als besonders religiös galten. Und Christus hat ihr Leben völlig verändert. Sie vertrauten ihm und liebten ihn als ihren Lehrer, als ihren Leiter, als Ratgeber und Freund. Sie liebten es, bei ihm zu sein. Sie liebten es, von ihm zu lernen. Sie liebten es, Teil seiner göttlichen Berufung zu sein. Sie merkten, das, was hier anfängt, das ist etwas Großes. Das ist etwas Wunderbares, etwas Spektakuläres. Doch am Ende der 3 Jahre spricht Jesus ständig vom Abschied. Ein letztes Abendessen, eine bedeutungsvolle Fußwaschung, seinerseits eine Liebesbekundung, letzte Erklärungen und Mahnungen. Das, was er seinen Jüngern mitgeben will, das Wichtigste, was sie noch zu lernen haben, bevor er geht. Und die Stimmung ist bedrückt. Johannes beschreibt in seinem Evangelium ganz ausführlich von dem letzten Abend vor Jesu Verhaftung. Jesus war bekümmert aufgrund dessen, was ihm bevorstand, und die Jünger, sie waren verwirrt und verlegen. Sie konnten nicht verstehen, warum Jesus gehen muss. Aber Jesus wusste, die Seien zu trösten. In unserer Predigtreihe durch das Johannesevangelium sind wir gerade im 14. Kapitel. Und am Anfang von Kapitel 14, da hat Jesus seinen Jüngern und allen Gläubigen verheißen, ihnen eine ewige Wohnung beim Vater zu bereiten. So, dass sie eines Tages für immer bei ihm sind und beim Vater wohnen werden. Und außerdem hat er ihnen verheißen, dass das Werk Jesu, das er vom Vater bekommen hat, diese Mission, dieser Auftrag, durch seine Jünger und Nachfolger fortgeführt werden wird. Das wird nicht kein Ende haben, dadurch, dass Jesus fortgeht, nein, gerade erst dadurch wird es sich völlig entfalten. Und nun spricht er seine Jünger direkt auf ihre Liebe an, auf ihre Liebe zu ihm. Und er sagt ihnen, wie sie ihre Liebe ihm gegenüber ausdrücken sollen. Wir lesen Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 18. Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 18. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Unser erster Punkt ist Gehorsam, ein Ausdruck der Liebe. Gehorsam, ein Ausdruck der Liebe. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Jesus spürt die Sorge, die Traurigkeit, die Betroffenheit seiner Jünger. Und er merkt, ihre Liebe zu ihrem Herrn, zu Jesus, zu dem, dem sie folgen, leitet sie hier geradewegs zur Verzweiflung, zur Verzagtheit. Die Tatsache, dass er von seinem Abschied redet, es zerbricht ihnen das Herz. Doch als ein guter Meister lehrt er ihnen, einen besseren Ausdruck ihrer Liebe zu wählen. Dass sie sich nicht vertiefen in bloßes Klagen und Weinen und Schwere des Herzens, sondern er gibt ihnen einen Rat, wie sie ihre Liebe ausdrücken sollen. Durch Gehorsam. Wir wissen alle, Liebe ist etwas ganz Persönliches. Und der angemessene Ausdruck der Liebe, er hängt von zwei Faktoren ab. Von der Stellung und von dem Charakter oder Wesen des Geliebten. Meine Liebe zum Beispiel zu meinen Eltern findet einen anderen Ausdruck als meine Liebe zu meinen Kindern. Oder meine Liebe zu meinem Bruder drückt sich anders aus als meine Liebe zu meiner Frau. Es sind unterschiedliche Stellungen und je nachdem, welche Stellung wir haben, muss sich auch die Liebe ausdrücken. Aber es gibt auch unterschiedliche Charaktere. Die eine Frau weiß sich geliebt, wenn sie Geschenke bekommt. Und die andere schätzt vielmehr nette Worte und Komplimente oder gemeinsame Zeit. Die eine Frau findet Blumen und Pralinen kitschig und nutzlos. Und die andere, sie versteht es als einen Liebesbeweis ihres Mannes. Aber oft bleiben gerade diese Erwartungen und Wünsche unausgesprochen und darum so schwierig. Aber Jesus, er spricht hier klar und deutlich aus, was der angemessene Ausdruck der Liebe ist. Ja, Jesus ist Herr und Meister, das ist seine Stellung. Selbst als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, da betont er, dass sie ihn mit Recht Herr und Meister nennen. Auch wenn er ihnen dient auf so niedrige Weise. Die Jünger, sie sind seine Schüler, die Lernenden, die Folgenden. Darum wäre es ziemlich unangemessen, wenn die Jünger nun anfangen würden zu überlegen, Mensch, was wollen wir denn Jesus für ein Abschiedsgeschenk kaufen oder sollten wir ihm vielleicht ein paar Blumen pflücken? Der einzig angemessene Ausdruck der Liebe eines Jüngers gegenüber seinem Herrn ist liebevoller Gehorsam. Liebevoller Gehorsam. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, dann befolgt das, was ich euch gelehrt habe. Dann lasst diese 3 Jahre nicht fruchtlos, nicht sinnlos, nicht nutzlos sein, sondern beweist und zeigt eure Liebe zu mir, indem ihr tut, was ich euch gesagt habe. Doch neben dieser Stellung misst sich der Ausdruck der Liebe auch am Charakter oder am Wesen. Wie genau sieht denn der Gehorsam aus? Wie soll sich denn dieser Gehorsam zeigen? Der Gehorsam gegenüber einem gewaltbereiten Diktator ist ein anderer als der Gehorsam gegenüber einem friedliebenden Staatsoberhaupt. Ja, es macht einen Unterschied, ob jemand dem IS-Führer vertraut und gehorsam ist oder einer demokratischen Regierung. Also selbst Gehorsam als Form der Liebe und Anerkennung kann ganz unterschiedliche praktische Ausführungen haben. Und darum nennt Jesus ganz spezifisch, welchen Gehorsam er erwartet. Welcher Gehorsam dem seinem eigenen Charakter und Wesen entspricht. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Was sind denn Jesu Gebote? Was meint Jesus denn mit seinen Geboten? In Johannes 13, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Nächstenliebe war ein Gebot von Jesus. Aber Jesus spricht ja hier nicht von meinem Gebot im Singular, sondern von meinen Geboten im Plural. Welche Gebote meint Jesus denn? In den Evangelien gibt es ganz viele direkte Aufforderungen Jesu. Ein Pastor erzählte mal 404 direkte oder abgeleitete Aufforderungen in den Evangelien. Meint Jesus das mit meine Gebote? Als Jesus einmal gefragt wurde, welches denn die größten und wichtigsten Gebote sind, da zählt er zwei auf. Erstens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinem ganzen Verstand. Und zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber das waren doch Zitate aus dem Alten Testament, oder? Genauso, als der reiche Jüngling fragt, welche Gebote er denn halten soll, da zählt Jesus einige Gebote von den 10 Geboten auf. Was sind denn jetzt die Gebote Jesu? Es gibt hier unterschiedliche Ansätze in der Theologie. Und es hängt vor allem an der Frage, warum betont Jesus, dass es seine Gebote sind? Warum betont er das? Meine Gebote. Tatsächlich ist dieses meine im Satzbau betont. Meine Gebote sollen die Jünger halten. Aber wovon sollte Jesus denn seine Gebote abgrenzen, wenn er meine sagt? Meint Jesus, haltet meine Gebote und nicht die 10 Gebote Gottes? Oder haltet meine Gebote und nicht die Gebote des Vaters? Das ist doch schwer vorstellbar, oder? Jesus hat gerade ein paar Verse vorher erklärt, dass er und der Vater vollkommen eins sind. In Johannes Kapitel 14, Vers 10, da heißt es, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. In der Bergpredigt, da betont Jesus die bleibende Bedeutung des Gesetzes Gottes. Die bleibende Bedeutung des Moralgesetzes und einige der 10 Gebote, sie hebt er hervor und er sagt, euch ist gesagt, ich aber sage euch. Aber wer es aufmerksam liest, der merkt schnell, Jesus stellt hier keine neuen Gebote auf, sondern er erklärt die ewigen Gebote Gottes, so wie Gott sie selbst gemeint hat, wie sie in Wahrheit bestehen. Jesus grenzt in seiner Auslegung sich ab von den Menschengeboten. Und er grenzt sich ab von den falschen Auslegungen der Juden seiner Zeit, die versucht haben, die Gesetze Gottes irgendwie ein wenig abzurunden, irgendwie ein wenig zu verdrehen, um doch ihren eigenen Vorteil daraus zu finden. Aber Jesu Gebote, sie stehen nicht in Konkurrenz zu den alttestamentlichen 10 Geboten. Er erklärt Er beleuchtet, er legt sie aus. Wenn Jesus seine Jünger auffordert, zum Vater zu beten, als ein Gebot, ist das nicht eine Anwendung des ersten Gebotes? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir? Was heißt es denn, einen Gott zu haben, als ihm zu vertrauen und zu lieben und darum seine Hilfe und Weisung zu erflehen? Und dass wir nicht sorgen sollen als ein Gebot Jesu. Ist es nicht auch ebenso eine Anwendung des ersten Gebotes, dass wir Gott unseren Gott sein lassen sollen? Dass wir darauf vertrauen, dass er der wahre Gott ist? Und wir uns ihm deswegen anbefehlen in Zuversicht und Vertrauen? Oder wenn er sagt, dass wir Buße tun sollen und an Christus glauben sollen, ist es nicht eine Anwendung des zweiten Gebotes? Dass wir Gott nicht in Bildern verehren, nicht nur äußerlich, sondern in Wahrheit und im Geist, wie er es uns gewiesen hat? Nämlich durch inneren, echten Glauben an das einzige Ebenbild Gottes, der Mensch geworden ist, um unsere Schuld zu sühnen? Und wenn er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, ist es nicht eine Anwendung des zehnten Gebotes? Dass wir nicht begehren sollen, eines anderen Gut? Also was sind Jesu Gebote? Es sind die ewigen Gebote Gottes, richtig erkannt und ausgelegt. Ich glaube, Jesus sagt, meine Gebote, um sich von der Gesetzlichkeit der Juden abzugrenzen, die für sich behaupteten, die richtige Auslegung der Gesetze Gottes zu haben. Und wisst ihr, Gesetzlichkeit ist eine große Gefahr. Gesetzlichkeit kehrt nämlich die Reihenfolge um und sagt, wenn du die Gesetze erfüllst, dann liebst du Gott und dann wird er dich segnen. Aber die Reihenfolge funktioniert nicht, weil wir Menschen Sünder sind. Und darum mussten die Menschen das Gesetz verdrehen. Aber Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Das ist die Reihenfolge. Der echte Gehorsam kommt aus der Liebe. Und er sagt, ihr werdet meine Gebote halten, um sich von der Gesetzlosigkeit abzugrenzen. Auch das ist ein großes Übel, auch in unserer Zeit. Gesetzlosigkeit, Antinomismus, das ist die Haltung, wir können Gott so lieben, wie wir wollen. Wir brauchen keinen Maßstab, wir brauchen keine Erklärungen. Es reicht einfach, wenn wir in unserem Herzen Liebe fühlen. Und das reicht. Dann lieben wir Gott. Dann wird er uns segnen. Einfach nur durch Gefühle oder durch Vorstellungen, selbsterdachte Handlungen. Aber Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Das ist die einzig angemessene und echte Ausdruck der Liebe zu Christus und somit auch zum Vater. Weil Christus völlig eins ist mit dem Vater. Weil Jesus nicht ein Gesetz gegen den Vater aufstellt, sondern die Wahrheit der Worte und Werke des Vaters aufzeigt. Wir haben gesagt, der Ausdruck der Liebe ist abhängig von der Stellung und von dem Charakter oder dem Wesen des Geliebten. Und seht ihr, Jesus ist kein Terrorist. Jesus ist kein gewalttätiger Diktator. Jesus Christus ist Gott, eins mit dem Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, heilig, sündlos, wahrhaftig, treu und gerecht. Und darum ist der einzig angemessene Ausdruck der Liebe der Gehorsam gegenüber dem ewigen, guten, heiligen Gesetz Gottes. Das sind Jesu Gebote. Durch Jesus ist aber dieser Gehorsam nun nicht mehr ein Ausdruck der Furcht vor Strafe. So sehen wir das am Berg Sinai. Das ganze Volk, es fürchtet sich und weiß, dieses Gesetz, es spricht uns schuldig. Aber Jesus weist uns nun darauf hin, dass durch sein Leben und Tod am Kreuz, durch das Evangelium, nun der Gehorsam die Wirkung dankbarer Liebe sein kann. Wir müssen uns nicht durch Gehorsam die Liebe Gottes verdienen. Der Vater hat sie am Kreuz in Christus gezeigt, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, als wir noch vollkommen schwach waren in unseren Übertretungen, tot in unseren Vergehen. Aber nun, sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Der Gehorsam wird plötzlich ein Ausdruck dankbarer Liebe. Um also Jesus in rechter Weise zu lieben, müssen wir seinen Willen erkennen und ihm folgen. Und sein Wille, das, woran Jesus am meisten Freude hat, ist, wenn jemand sich ausrichtet auf das Gute, auf das Heilige, auf das Vollkommene. Echte christliche Liebe ist eine gehorsame Liebe. Und das ist kein Widerspruch. Eine Liebe zu Jesus, die sich darin beweist, dass sie das Gute liebt und das Böse hasst. Paulus nennt es Glaubensgehorsam. Es folgt aus der Erkenntnis, was gut ist, und eine Liebe dazu und einer Erkenntnis dessen, was schlecht ist, was Gott verunehrt und unser Leben ruiniert und darum das Schlechte meidet. Nun gibt es aber einige, die sich über Jesu Aussagen wundern. Wie kann er denn im Neuen Testament überhaupt noch von Geboten sprechen? Ist nicht das Evangelium die gute Nachricht, dass wir frei vom Gesetz sind und jetzt unter der Gnade leben? Und die Antwort ist ja und nein. Ja, jeder Christ, der an Jesus und sein vollbrachtes Erlösungswerk glaubt, der ist frei von dem Fluch des Gesetzes. Der ist frei von der Anklage und dem Gericht des Gesetzes. Er ist frei von der vollkommenen Härte des Gesetzes. Und das alles aus Gnade, weil Jesus den Fluch, das Gericht, die Härte des Gesetzes getragen hat an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha. Aber kein Christ ist deshalb gesetzlos. Ganz im Gegenteil. Das Gesetz zeigt uns doch gerade auf, wie Gott ist, was ihm gefällt, was seinem heiligen und guten Wesen entspricht. Wie könnten wir da gesetzlos sein? Martin Luther, er vergleicht das Gesetz mit einem Stock. Vor der Bekehrung ist das Gesetz der Schlagstock in Gottes Hand, mit dem er Strafe androht, wie hier am Berg Sinai. Nach der Bekehrung, durch den Glauben, aus Gnade, ist das Gesetz der Gehstock in des Christen Hand, damit er mit Gott wandeln kann. Seht ihr, durch Christus, durch seine Gnade, ist das Gesetz wieder das, was es von Anfang an auch im Paradies bei Adam war. Ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Eine Hilfe zur Gemeinschaft mit Gott. Aber wir sind und bleiben ja auch als Gläubige und Gerechtfertigte gleichzeitig Sünder. Wenn wir das Gesetz lesen, dann müssten wir doch eigentlich auch verzagen und sagen, Herr, ich will dich eigentlich gerne lieben. Ich will eigentlich gerne deine Gebote halten, aber ich bin zu schwach dafür. Ich will dir meine Liebe doch völlig beweisen, doch mein Fleisch führt mich ständig in Sünde. Schaut euch doch den Petrus an. Er hat diese Worte gehört: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ja, er liebte den Herrn. Und doch hat er ihn verleumdet. Aber wisst ihr, darum bleibt Jesus nicht in Vers 15 stehen. Er sagt zwar, dass wahre Liebe im Gesetzesgehorsam übergeht, aber er verspricht gleichzeitig eine Hilfe der Liebe. Das ist der zweite Punkt. Der Geist, der Beistand zur Liebe. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Jesus verspricht den Jüngern, die ihn lieben und gerne seine Gebote halten wollen, einen anderen Beistand, nämlich den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist. Das griechische Wort Parakleton, das wir mit Beistand übersetzen, das kann auch Tröster, Ratgeber, Anwalt, Helfer oder Fürsprecher heißen. Ganz wörtlich bedeutet es der Herbeigerufene. Der Herbeigerufene. Er wird also gerufen, um jemanden zur Seite zu stehen, gerufen, um eine Hilfe zu sein. Der Heilige Geist ist eine Person, jemand, der herbeigerufen wird, um zu stärken, zu ermutigen, zu beraten und für jemanden zu sprechen. Und Jesus sagt, der Vater, er wird euch einen anderen Beistand geben. Wenn Jesus einen anderen Beistand verspricht, dann muss es ja schon einen Beistand geben. Und tatsächlich, Jesus selbst war der Beistand der Jünger. Er lehrte sie die Wahrheit über Gott richtig erkennen. Er zeigte ihnen ein geheiligtes Leben vor. Er bewies ihnen echte Liebe und führte sie auf einen guten Weg. Er ermutigte sie, ihre Sünden zu erkennen und zu bekennen und richtete ihre Augen auf die Ewigkeit. Während sie Jesus folgten, da merkten sie, wie sich ihr Leben veränderte. Ein Matthäus, der am Zollhaus saß, der wahrscheinlich bekannt dafür war, ein bisschen mehr zu verlangen, zu betrügen, zu stehlen. Er verließ alles und folgte Jesus nach. Und sein Leben war völlig verändert. Aber wie sollen sie seine Gebote halten aus eigener Kraft, ohne die Hilfe ihres Herrn und Meisters, ohne dass er ihnen vorangeht und ihnen die Wahrheit erklärt? Jesus geht ja zum Vater. Und darum sagt Jesus seinen betrübten und verzagten Jüngern, ich sorge dafür, dass ihr einen anderen Beistand habt. Der wird euch beistehen, der wird euch helfen, euch lehren und ermutigen, eure Liebe mir gegenüber im Gehorsam auszudrücken, wie es dem Vater gefällt. In diesem Zusammenhang ist der Heilige Geist der Beistand zur gehorsamen Liebe, zum liebevollen Gehorsam. Der Heilige Geist ist die Hilfe für ein geheiligtes Leben. Das meiste über das Wirken des Heiligen Geistes lehrt Jesus in Johannes Kapitel 16. Das kommen wir noch zu. Und in Kapitel 15 lehrt er, wie der Heilige Geist auf Christus hinweist. Aber hier, in Kapitel 14, da erfahren wir, dass der Heilige Geist vom Vater ausgeht. Und zwar im Auftrag des Sohnes. Und das ist doch beeindruckend. Gott, der Vater, hat den gläubigen Menschen zwei Hilfen gesandt, die ihnen beistehen sollen. Zum einen Jesus Christus, der für ihre Sünden bezahlt hat und wieder zum Vater aufgestiegen ist und dort für die Gläubigen eintritt. Und zum anderen hat Gott, der Vater, durch Jesus Christus den Heiligen Geist geschickt, der als Jesus Stellvertreter nun den Gläubigen hier auf der Erde beisteht, während Jesus beim Vater im Himmel ist. Somit ist der Heilige Geist genau der Beistand, den wir brauchen in unserer Schwachheit, um Gott so zu lieben und zu ehren, wie es dem Vater gefällt und wie wir es in Christus erkennen. Wir Menschen sind Sünder, unfähig, Gott so zu lieben, wie er es in seinem heiligen Gesetz kundtut. Unfähig, Gott und den Nächsten vollkommen zu lieben. Doch er sandte seinen Sohn, um unsere Schuld zu sühnen Und er sandte den Heiligen Geist, um uns beizustehen, in heiliger, gehorsamer Liebe zu wachsen. Das ist es, was Jesus hier lehrt. Der Theologe B.B. Warfield, er schreibt: Der Geist aller Heiligkeit ist bereit, solch verschmutzte Herzen zu besuchen, wie die unseren, ja sogar darin zu wohnen, es zu seiner Wohnung zu machen und unaufhörlich und geduldig darin zu arbeiten. Stück für Stück wirbt er durch viel Seufzen und viele Hindernisse hindurch. Mit langsamen und sanften Bemühungen arbeitet er zum Guten. Und er wird sie niemals verlassen, bis sie durch seine beständige Gnade vollständig den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen haben und als neue Geschöpfe vor dem Angesicht des Vaters und ihrem Retter Jesus stehen. Wahrlich, das ist Liebe. Seht ihr, dieser Beistand, dieser Heilige Geist ist ein ewiger, ein bleibender Beistand. Die Jünger, sie waren traurig hier in dieser Situation, dass Jesus sie leiblich verlassen muss, dass sie ihn nicht mehr leiblich nachfolgen können, dass sie ihn nicht mehr sehen können. Aber Jesus sagt vom Heiligen Geist, er kommt, um zu bleiben in Ewigkeit. Er bleibt bei euch, denn er wird in euch sein. Das heißt, er wird nicht außerhalb von euch sein, wie Jesus es während seines irdischen Daseins war, sodass er eines Tages wieder gehen musste, sondern der Heilige Geist wird ewig bleiben, weil er den Gläubigen innerlich erfüllt, innerlich im Herzen arbeitet, verändert, reinigt und heiligt und immer mehr das Bild Christi in uns hervorbringt. Er wird in Ewigkeit beistehen. In Ewigkeit die Liebe und den Gehorsam in den Herzen fördern, bis wir einmal Christus wiedersehen, wenn er kommt, um Himmel und Erde zu erneuern und wir ewig mit ihm beim Vater wohnen werden und ihm gleich sein werden. Vollkommen geheiligt, sinnlos, vollkommen liebend. Wir wollen ein paar kurze Anwendungen aus diesem Text mitnehmen. Die erste Anwendung ist: Prüfe dich selbst, liebst du Jesus? Ich gebe zu, dieser Text, diese Aussagen von Jesus sind nicht ganz einfach zu verstehen. Sie sind aber eine klare Orientierung, an der wir messen und erforschen können, ob unsere Liebe echte Christusliebe ist oder verkappte Eigenliebe. In dieser Welt gibt es viele, die behaupten, Jesus zu lieben, weil sie sich ihm nahe fühlen oder weil sie viel an ihn denken oder weil sie ein Kribbeln empfinden, wenn sie Loblieder singen. Aber kommen liebliche Gefühle aus der Wahrheit über Jesus oder aus eigenen Vorstellungen und Wünschen? Die Bibel sagt, unser Herz ist betrügerisch. Es ist vollkommen betrügerisch. Und darum gibt Jesus hier einen klaren Ausdruck, wie wir unsere Liebe prüfen können. Wer Jesus wirklich liebt, in seiner wahrhaftigen Stellung als unser Herr und Retter und in seinem Wesen als heiliger Gott, der strebt aufrichtig danach, gehorsam zu sein. Liebst du Jesus? Ist dein Glaube mit Gehorsam verbunden? Das ist eine recht einfache Frage. Aber wir sollten sie ernst nehmen. Wenn du Jesus liebst, drückt sich das darin aus, dass du seinen Geboten gehorchst und tust, was er dir in der Bibel sagt. Suchst du die Gemeinschaft der Gläubigen? um immer mehr von Christus und seinem Wort zu erforschen, zu erfahren, darin immer mehr treuer zu wandeln, im Gehorsam. Zweitens, lerne Gott in Christus besser kennen durch seine Gebote. Das heißt, nimm die Gebote Gottes zur Kenntnis. Nicht als etwas, was irgendwann abgetan ist, was eh nicht mehr gilt, weil jetzt Christus gekommen ist in Gnade, sondern die 10 Gebote, sie sind eine Zusammenfassung dessen, was Gott für heilig, gut und gerecht erklärt hat. Und sie sind eine Hilfe, all die verschiedenen Aufforderungen und Befehle im Alten und Neuen Testament richtig einordnen zu können. Warum gibt Jesus diese Aufforderung? Inwiefern ist es denn eine Anwendung dessen, was Gott für gut und gerecht und heilig erklärt hat? Lies doch einmal die Evangelien mit diesem Wunsch. Inwiefern legen Jesu Aufforderungen mir denn auch die 10 Gebote aus, sodass ich dem praktisch nachwandeln kann? Der Reformator Johannes Calvin, er schreibt in der Institutio, dass das Gesetz den Gläubigen hilft, Gott besser zu verstehen. Zitat, denn es ist für sie das beste Werkzeug, durch das sie von Tag zu Tag besser lernen, was des Herrn Wille sei, nach dem sie ja verlangen, und dass sie auch in solcher Erkenntnis gefestigt werden sollen. Durch die Gesetze, durch das, was Gott fordert, lernen wir seinen Willen kennen und damit sein Wesen, das, was ihm gefällt, das, woran er Freude hat, das, was seinem eigenen Charakter entspricht. Wie kann Liebe besser wachsen als durch die Erkenntnis des Geliebten? Wenn ich mir Gedanken mache, was macht meinem Freund eine Freude? Wie kann ich meiner Frau etwas Liebes tun? Nun, die erste Anwendung ist doch, ich muss ihn oder sie kennenlernen. Ich muss verstehen, was gefällt ihm, was gefällt ihr, woran hat sie Freude. Wenn die Gebote Gottes etwas über sein Wesen aussagen, dann sollte meine Liebe auch mehr und mehr sein Gesetz lieb haben, wie wir es in Psalm 119 so wunderbar beschrieben finden. Eine Freude an dem Gesetz, weil es ein Ausdruck ist des liebevollen Wesens Gottes. Nimm dir doch einmal fortlaufend vor, über eines der 10 Gebote nachzudenken. Was ist damit gemeint? Wie kann das praktisch in meinem Leben aussehen? Gibt es etwas in meinem Leben, was eigentlich dagegen dem widerspricht? Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Sollte es ihm nicht gefallen, dir beizustehen, das Gesetz immer besser zu verstehen, gerade weil du in der Gnade stehst? Aber gebrauche auch andere Hilfsmittel. Bald haben wir den kleinen Katechismus in gedruckter Form. Auch hier gibt es in Frage und Antwort Erklärungen zu jedem Gebot. Oder in unserer Gemeindeordnung gibt es eine kurze Auslegung der Gebote. Und unser Gemeindebund ist ein Ansporn, ein gemeinsamer Ansporn als Gemeinde. Wir wollen Christus lieben, indem wir seine Gebote halten. Wie kann das aussehen für uns als Gemeinde? Lerne das Wesen Gottes durch seine Gebote kennen. Drittens, gehorche den Geboten Gottes in der Liebe zu Christus und in der Kraft des Geistes. Natürlich sind wir nicht sündlos. Und die Bibel sagt ausdrücklich, wenn jemand meint, er sei sündlos, er sei schon vollkommen, dann betrügt er sich selbst. Nein, Christus ist ein Retter von Sündern. Aber wen das zur Trägheit und Achtlosigkeit in seinem Leben führt, der zeigt weder Liebe zu Christus noch den Beistand des Geistes in seinem Leben. Und das macht unser Predigttext hier sehr, sehr deutlich. wer sein Leben in scheinbarer christlicher Sicherheit verlebt in Sünden, in Achtlosigkeit, in Trägheit, in Faulheit, in Ignoranz, der zeigt weder Liebe zu Christus noch die Gegenwart des Heiligen Geistes in seinem Leben. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Halte die Gebote Gottes in Ehren. Betrachte sie als den idealen und vollkommenen Weg, Gott zu lieben, zu ehren und ihm deine Dankbarkeit zu zeigen. Beachte alle Gebote, nicht nur die einfachsten oder liebsten, und bleibe darin. Versuche sie nicht irgendwie zu verändern, abzuschneiden. Und bekenne, wenn du fehlst. Zum Gehorsam gehört auch das Bekenntnis. Bekenne deine Schuld vor Gott und, wenn angemessen, auch vor den Menschen. Der Heilige Geist deckt Sünde auf, bevor er hilft, zu überwinden. Auch das ist Beistand. Lass dich vom Gesetz ermahnen. Calvin, er schreibt weiter, der Christ wird durch dessen häufige Betrachtung zum Gehorsam angetrieben, in ihm gestärkt und von dem schlüpfrigen Weg der Sünde und des Ungehorsams weggezogen. Brauchen wir das nicht alle? Auch da, wo wir unter der Gnade stehen und glauben an das vollkommene Erlösungswerk unseres Herrn und Retters, brauchen wir es nicht in unserer Schwachheit, ermahnt zu werden, gewarnt zu werden vor den betrügerischen Wegen der Sünde? Lasst uns hier nicht im falschen Stolz meinen, wenn ich nur liebe, kann ich tun, was ich will. Das Gesetz ist uns als Hilfe gegeben. Beachte es. Und wenn du merkst, wie oft du unterliegst im Kampf gegen die Sünde, wie oft du Gebote übertrittst in Gedanken oder Worten oder Taten, bitte den Vater immer wieder neu um die Kraft und Erfüllung des Heiligen Geistes. Er ist uns als Beistand gegeben. Jesus, er beschreibt in den wunderbarsten Gleichnissen und Bildern, dass wir zum Vater wie Kinder kommen sollen und um den Heiligen Geist bitten, als etwas, was uns stärkt und kräftigt, was wir brauchen zum Leben. Dass er uns Geistesfülle schenkt, um im Glaubensgehorsam zu leben und zu wandeln, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und so unsere Liebe ausdrücken können. Und schließlich, danke dem Vater. Danke dem Vater für seine große Gnade. Er hat dir einen rettenden und einen heiligenden Beistand gesandt. Christus und den Heiligen Geist, auf dass du Gemeinschaft haben kannst mit dem dreieinigen Gott. Dafür wollen wir ihn preisen. Amen.